Herzlich willkommen allerseits zum zweiten Monatsrückblick für den Februar 2024. Ich habe heute wieder ein paar kleine Kurzrezensionen vorneweg, 5 an der Zahl, und dann habe ich mir heute den lieben Max eingeladen, um über die Spiele zu reden, die uns im Februar besonders beschäftigt haben. Viel Spaß, bis gleich. Ich habe 5 Spiele dabei, die ich kurz besprechen möchte, weil ich sie besprechenswert finde und deswegen das Bedürfnis habe, da ein paar Worte zu verlieren. Es handelt sich dabei um 2 Klassiker, kann man sagen, die ich eben aber zum ersten Mal gespielt habe, und dann noch 3 neuere Spiele. Spiel Nummer 1 wäre ein Klassiker aus dem Jahr 2009. Ich denke, man darf das Klassiker nennen. Gerade habe ich die aktuelle Folge von Alles Außer Toplisten gehört, wo Olli und JD sich mit den Spielträumers darüber unterhalten, ab wann denn eigentlich etwas als Klassiker gilt. Ich finde, 10 Jahre und immer noch im Gespräch sein plus eine Neuauflage bekommen haben, zählt. Und ich spreche von Hansa Teutonica von Autor Andreas Steding. Und ich habe eben die Big Box gespielt. Die kam 2020 heraus bei Pegasus Spiele. Das Ganze dauert ungefähr so eine Stunde. Und es ist ein Spiel, das erstmal vom Setting her im Mittelalter angesiedelt ist. Wir sind Händler im Mittelalter in Deutschland. Und es geht darum, Netzwerke und Routen zwischen verschiedenen Städten, also Handelsrouten sozusagen, aufzubilden, wodurch wir dann nach und nach so einen Tech-Tree quasi weiter ausbauen. Also unsere Aktionen werden nach und nach immer stärker, weil wir unseren Tech-Tree eben verbessern. Die zentralen Mechanismen sind dabei eben das Verteilen von Aktionspunkten auf verschiedene Aktionen, mit denen wir jeweils Klötzchen, so kleine Würfelchen, eben auf den Plan setzen können. Und da gibt's eben auf dem Plan ganz viele Städte, und zwischen den Städten sind Straßen. Und die Straßen sind verschieden lang und haben Plätze eben für verschieden viele von diesen Klötzchen. Und die setzen wir dann mit Aktionen drauf oder können sie verschieben oder können andere Klötzchen, also von anderen Spielern, vertreiben von Straßen, um uns selbst dahin zu setzen und so weiter. Und wir wollen eben immer im Endeffekt erreichen, so eine Route komplett selbst mit eigenen Steinen voll zu haben, damit wir sie danach abschließen können. Und das bringt dann entweder einen dauerhaften Sitz in einer der beiden angrenzenden Städte, was gut ist für Punkte und so weiter, oder bei speziellen Städten können wir eben unseren Tech-Tree weiter ausbauen, also unsere einzelnen Aktionen sozusagen verbessern. Das heißt, wir können dann irgendwo zum Beispiel unseren Tech-Tree so verbessern, dass wir jedes Mal, wenn wir die Aktion Steinchen auf den Plan setzen machen, mehr Steinchen setzen können oder mehr Steinchen aus dem Vorrat wieder nachholen können in den eigenen Vorrat. Oder alle möglichen solchen Sachen. Und ja, das machen wir, um eben am Schluss möglichst viele Punkte gesammelt zu haben. Die gibt's für das eben Einnehmen von festen Plätzen in den Städten und für das Bilden von einem großen Netzwerk benachbarter Städte oder für das Verbinden von weit entfernten Städten auf dem Raster oder für alles Mögliche. Es ist also so ein bisschen Punktesalat. Aber im Wesentlichen geht es darum, geschickt Mehrheiten zu bilden mit Klötzchen, die man eben auf den Spielplan setzt und verschiebt. Also ein sehr abstraktes Spiel, das aber mich zumindest trotzdem sehr in seinen Bann zieht. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber es macht ultra Spaß, diese Klötzchen darum zu schubsen. Deswegen, also für mich ist das wirklich klassisch, das fühlt sich auch klassisch an, dieses Spiel. Das ist ein ganz klassisches Design, sehr simpel, aber sehr tief. Und es hat mich so ein bisschen vom Feeling her an El Grande erinnert, wo man ja auch Klötzchen auf den Spielplan setzt, um Mehrheiten zu erhalten. Und ja, also für alle Fans von solchen Spielen, wie zum Beispiel El Grande, ist das auf jeden Fall was. Und Ich freue mich auf viele weitere Partien und kann es jedem nur empfehlen. Ist für 1 bis 5 Spieler, empfohlen ab 14 Jahre. Ich denke, man kann es bei erfahrenen Spielerkindern auch schon früher spielen. Ist auf Kennerniveau und wie gesagt von Andreas Steding bei Pegasus Spiele in der Big Box 2020. Das zweite Spiel, das ich im Februar zum ersten Mal spielen konnte, ist meines Erachtens auch schon ein kleiner Klassiker. Erschienen ist es 2010 und trägt den Namen Cabo. Die Autoren sind Mandy Henning und Melissa Limes und verlegt wurde es von oder wird es von Smiling Monster Games. Es handelt sich um ein kleines Kartenspiel, das man so in einer halben Stunde ungefähr gespielt kriegt und es ist sehr einsteigerfreundlich, kann man auch schon mit Kindern spielen, so ungefähr ab 8 Jahren würde ich es empfehlen und ist für 2 bis 4 Spieler. Und was wir da tun, ist im Prinzip so eine Art Mischung aus Memory und Mau Mau vielleicht oder so. Denn jeder von uns hat am Anfang 4 Karten vor sich verdeckt liegen. Auf den Karten sind die Zahlen von 1 bis 13 abgebildet. Und, oder 0 bis 13, so muss man eigentlich sagen. Und jede Karte ist im Spiel 4-mal vertreten, außer die 0 und die 13, die gibt es jeweils nur 2-mal. Das wissen wir vorher. Und dann dürfen wir uns 2 unserer 4 verdeckten Karten angucken und merken. Und dann ist reihum jeder immer einmal dran und zieht vom Nachziehstapel eine neue Karte und entscheidet sich jetzt, ob er die mit einer seiner Karten austauschen will oder bei manchen der Karten, ob er sie abspielen möchte, um den darauf geschriebenen Effekt durchzuführen. Das sind die Karten mit den Nummern 7 bis 10 oder 11, 7 bis 11 oder 12 sogar, 7 bis 12, so. Und da gibt's im Prinzip 3 verschiedene Effekte. Der eine lässt dich eine deiner Karten angucken. Der zweite Effekt ist, ich darf von einem Gegner eine Karte mir angucken. Und der dritte Effekt ist, ich darf 2 Karten im Spiel austauschen. Also zum Beispiel eine meiner hohen Karten dann mit einer vom Gegner tauschen und entweder wissen oder hoffen, dass das eine niedrigere Zahl ist. Denn Ziel des Spiels ist es, am Ende der Runde, wenn der Kartenstapel leer ist, die wenigsten Punkte zu haben. Beziehungsweise die zweite Möglichkeit, wie die Runde enden kann, ist, dass eine Person sagt, okay, ich glaube, meine Karten sind jetzt gut genug, ich leite die letzte Runde ein, jeder ist noch einmal dran und ich wette, dass ich trotzdem die wenigsten Punkte habe. Wenn dann das klappen sollte, dann bekommen die eine Nullerrunde aufgeschrieben, also gar keine Minuspunkte. Wenn es nicht klappt, kriegt man 10 extra Minuspunkte. Und das spielt man dann, bis man eine festgelegte Reihe an Minuspunkten erreicht hat und dann ist das Spiel vorbei. Es gibt noch die Sonderregel, dass man wenn man die genau trifft, diese festgelegte Minuspunktezahl, kann man sich quasi nochmal rehabilitieren und das Spiel dann doch gewinnen. Das kommt selten vor, aber eben doch immer mal wieder anscheinend. In meiner Partie, der einen, die ich jetzt gespielt habe, kam es tatsächlich so vor und ich habe deswegen das Spiel verloren. Aber ja, das ist eigentlich schon alles, was wir tun. Wir ziehen immer eine Karte und entscheiden, tauschen wir die mit einer Karte aus oder spielen wir sie für einen Effekt aus und versuchen, so wenig Punkte wie möglich zu haben. Wenn man 2 gleiche Zahlen hat, das muss man auch noch sagen, dann darf man die beide gegen eine neue Karte tauschen. Das führt dann halt natürlich noch schneller dazu, dass man weniger Punkte hat. Mir war das Spielprinzip schon bekannt, denn ich bin selbst ein großer Fan der, ja, von einem Nachfolger von Cabo, nämlich Silver. Das funktioniert im Prinzip genauso, nur dass alle Karten Effekte haben und die ein bisschen unterschiedlicher sind. Und man außerdem 5 statt 4 Karten hat. Und von Silver gibt's mittlerweile 4 Versionen. 5 und 6 sind gerade auf Kickstarter gewesen mit einer großen Collectors Box und da bin ich natürlich direkt eingestiegen, weil das ist eins der Spiele, das mich wirklich in das Spielehobby reingezogen hat. Dementsprechend war ich natürlich sehr interessiert daran, auch mal Cabo zu spielen, den Großvater sozusagen von Silver. Und ja, es macht mir genauso viel Spaß. Das Spielprinzip hat mir schon immer gefallen und der Vorteil von Cabo gegenüber Silver ist halt, dass es simpler bzw. reduzierter ist und damit einsteigerfreundlicher. Ne? Also wenn man mit Leuten spielt, die das Spielprinzip noch nicht kennen und vielleicht auch generell nicht so oft spielen, dann ist Cabo sicherlich erstmal der einfachere Kandidat. Aber wenn es dann gut ankommt, kann ich auch Silver von Bezier Games wirklich sehr empfehlen. Die gefallen mir auch sehr, sehr gut. Spiel Nummer 3 ist ein Spiel, das letztes Jahr erschienen ist. Also jetzt sind wir bei den neuen Spielen angekommen. Es ist von Bruno Catalla und Johan Servais, erschienen bei Pegasus Spiele und trägt den Titel Moon River. Es dauert ungefähr 45 Minuten, ist für 2 bis 4 Spieler, ab 8 Jahren empfohlen und ja, hat ein Familienspielniveau. Um was handelt es sich? Es ist ein Plättchenlegespiel mit Domino-System, das quasi dem System von King Domino entspricht, so ein bisschen. Aber der Unterschied ist hier jetzt, wer King Domino kennt, der weiß, da draftet man sich ja so Dominosteine, erkläre ich gleich noch ein bisschen. Aber in diesem Fall hier hat man sozusagen nur die einzelnen Seiten von Dominosteinen und puzzelt die selber zusammen. Das ist der Unterschied.
Ach ja, ich höre die Folge gerade zum ersten Mal. Das Spiel hat also was mit King Domino zu tun. Gut. Achtet mal darauf, wie oft der sehr eloquente Podcast Horst hier noch den Titel des Vorgängers wiederholt. Ich hau auf die Glocke für euch.
Genau, es läuft so ab. Wir haben den klassischen King Domino Draft. Das heißt, die Plättchen werden ausgelegt am Anfang der Runde. Und zwar immer zwei Reihen. Eins für die aktuelle Runde, eins für die nächste Runde. Wenn wir zum Beispiel zu viert spielen, liegen da also vier Plättchen für jede Runde. Und die werden sortiert nach ihrer Nummer, die auf der Rückseite steht. Es gibt nämlich stärkere Plättchen und schwächere Plättchen. Und die schwächeren Plättchen haben eben kleinere Nummern, stehen weiter oben. Die richtig guten Plättchen haben hohe Nummern. Und dann darf sich der erste Spieler aussuchen, wo er sich hinsetzt. Auf welches Plättchen, heißt, er darf sich eins für diese Runde aussuchen. Und das machen wir reihum alle. Und dann stehen wir eben auf diesem Plättchen. Und wer jetzt auf dem niedrigsten Plättchen steht, also das schwächste sozusagen, der darf zuerst sein Plättchen nehmen und sich auf den vier Plättchen für die nächste Runde aussuchen, welches er da haben möchte. Das heißt, wenn man das schwächere Plättchen nimmt, hat man dafür die Auswahl aus den großen. Wer als letztes dran ist, weil er das stärkste Plättchen genommen hat, muss das nehmen, was noch übrig bleibt für die nächste Runde. Das ist dieser Draft-Mechanismus aus King Domino. Dort draftet man eben Dominosteine, also immer Steine, die zwei Seiten haben, wo dann Geländearten drauf sind. In King Domino sind das zum Beispiel Wasser und Stroh und Gebirge und so weiter. Und die puzzelt man dann in seinen Bereich. Jetzt hier bei Moon River puzzelt man nimmt man nur eine Hälfte von so einem Dominostein. Die sind also so, die haben dann so Puzzle-Ausschnitte, sehen also aus wie Puzzleteilchen und legt den erstmal in seinen Vorrat. Und wenn man dort mehrere hat, kann man die dann zusammenpuzzeln. Das heißt, ich kann mir aussuchen, puzzle ich hier ein rotes Landschaftsteilchen mit einem Wiese grün zusammen oder puzzle ich zwei rote zusammen oder wie auch immer. Und wenn ich dann bereit bin, kann ich sie in meinen Puzzlebereich legen. Dort puzzeln wir wieder so ein Raster aus, ich glaube es sind 6x5, um ähnlich wie bei King Domino am Schluss möglichst viele Punkte zu machen, indem wir die einzelnen Gebiete werten. Bei King Domino war das so, dass auf manchen Plättchen solche Kronen drauf waren und man hat am Schluss die Größe des Gebiets multipliziert mit der Anzahl an Kronen, die in dem Gebiet waren. Hier sind wir jetzt vom Setting her im Wilden Westen und wir haben keine Kronen mehr auf den Plättchen, sondern wir haben Kühe, die wir dort manchmal draufstellen dürfen. Das sind tatsächlich echte 3D-Holz-Kuhfiguren. Und am Schluss funktioniert die Wertung genauso. Man nimmt das Gebiet und die Größe, multipliziert sie mit der Anzahl an Kühen. Allerdings darf für jedes Plättchen quasi nur eine Kuh gewertet werden. Und oft kriegt man mehrere Kühe auf ein Plättchen. Das heißt, man muss sie dann noch bewegen auf die anderen leeren Felder. Und das geht über sogenannte Gehilfen, die man manchmal auch kriegt, wenn man ein bestimmtes Plättchen puzzelt. Da gibt's verschiedene. Einerseits eben zum Beispiel den Cowboy, der dich dann Kühe bewegen lässt, aber auch Gehilfen, die so ein bisschen Interaktion reinbringen. Da darf ich dann Kühe von anderen Leuten klauen oder ich darf Plättchen mit anderen Leuten tauschen. Und außerdem so Entwertungsgehilfen, die einem dann für bestimmte Symbole auf den Plättchen wie Mais oder irgendwelche Eichhörnchen oder sowas oder Biber noch Zusatzpunkte am Ende bringen. Und das ist schon das ganze Spiel. Es ist also im Prinzip so ein bisschen King Domino 1.1 oder so. Ja, es richtet sich wieder wie King Domino auch an Familien, würde ich sagen. Es ist so ein klassisches, Sonntagnachmittagsspiel, habe ich das Gefühl. Und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Wir haben das auf einem Spieletreff gespielt und dann dort direkt zweimal hintereinander, weil es wirklich Bock gemacht hat. Und ich finde, was es besser macht als King Domino, ist, dass es die ganze Geschichte ein bisschen komplexer und tiefer macht als King Domino. Das gefällt mir persönlich gut und spricht so den Vielspieler vielleicht dann eher an als King Domino. Aber gleichzeitig sehe ich das als Nachteil auch des Spiels an, dass es komplexer und tiefer als King Domino ist, weil so ein bisschen die Zielgruppe eigentlich vielleicht dann schon wieder überfordert. Also Leute, die King Domino kennen, die können jetzt auf Moon River umsteigen, wenn sie King Domino zu viel gespielt haben quasi. Aber wer jetzt in den Laden geht und möchte so ein Familienspiel sich kaufen, da wäre King Domino immer noch die bessere Variante, weil es einfach einsteigerfreundlicher ist und zugänglicher als das hier mit seinen bisschen zu viel Sonderregeln. Aber mir persönlich gefällt es besser als King Domino. Und ja, falls also jemand denkt, och, auf sowas wie King Domino hätte ich mal wieder Bock, aber mit bisschen frischem Wind drin, dann ist Moon River die richtige Wahl. Spiel Nummer 4 ist auch letztes Jahr erschienen und hat damals schon ein bisschen für Wirbel gesorgt. Also es war, glaube ich, relativ gut kritisiert so im Schnitt. Und auch mir, Spoiler, hat's gut gefallen. Es ist von Scott Arms und bei Deeprint Games erschienen, bei uns im Vertrieb bei Pegasus und heißt Beer and Bread. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel, das circa so eine halbe bis dreiviertel Stunde dauert und ja, auf Kinderspielniveau sich befindet. Das Setting ist mittelalterliche Landwirtschaft im Wesentlichen und thematisch wollen wir uns eine möglichst gute Engine zur Produktion von Gütern, eben Bier und Brot, aufbauen. Das Ganze läuft über 6 Runden, in denen wir immer so verschiedene Phasen abarbeiten und die Hauptphase dabei ist natürlich, wie in den meisten Spielen, die Aktionsphase. Und zwar läuft das so, wir haben Handkarten auf der Hand, die wir dann draften. Das heißt, je nach Runde, die unterscheiden sich immer so ein bisschen, ist immer abwechselnd, gibt es 2 verschiedene Draft-Systeme, in denen wir, der erste ist der ganz klassische Draft-System, ich suche mir eine Karte aus und gebe dann den Rest an meinen Mitspieler weiter und der macht's genauso. Das zweite Draft-System ist, wir behalten unsere Karten auf der Hand, aber es gibt in der Mitte eine offene Auslage, mit der wir Karten auch austauschen können. Also ich könnte zum Beispiel eine meiner Handkarten dann abgeben, um lieber eine andere aus der Mitte zu nehmen. Und so kommt so eine Art indirektes Drafting zustande. Genau, aber was machen wir dann mit der Karte, die wir uns ausgesucht haben? Die dürfen wir entweder abspielen, um zu ernten. Da sind immer Ressourcen angegeben auf der Karte, und die bekommen wir dann, können sie bei uns einlagern. Wenn ich mehrfach Karten in der gleichen Runde spiele, die dieselbe Ressource abgebildet haben, dann kumuliert das. Oder ich kann die Karte benutzen, um meine Engine auszubauen. Auf jeder Karte ist irgendwas drauf, was meine Engine irgendwie verbessert. Ich kriege zum Beispiel immer eine Ressource mehr von dem Typ oder ich kriege am Ende Punkte für irgendwas anderes noch und oder so verschiedene Sachen halt. Oder drittens, ich kann ein Brot oder ein Bier backen. Denn jede Karte ist entweder ein Rezept für ein Brot oder für ein Bier. Dann bezahle ich die Ressourcen, die dafür nötig sind und lege die Bier- oder Brotkarte in meine Bäckerei oder meine Brauerei. Dort kann jeweils immer nur eine Karte liegen. Ich muss dann erst meine Engine wieder ausbauen, um die Brot- und Bierkarten von meinen Brauereien und Bäckereien loszuwerden, damit ich da wieder Platz habe. Genau, und das machen wir eben, um am Ende möglichst viele Punkte generiert zu haben. Und Punkte gibt es hauptsächlich über Brot und Bier. Die sind jeweils, je nachdem wie teuer die halt sind, verschieden viel Punkte wert. Und der Clou ist jetzt aber, ich kriege nur die Punkte von der Sorte, von der ich weniger Punkte gemacht habe. Also wenn ich am Schluss 20 Punkte in Bier gemacht habe, aber nur 11 in Brot, dann kriege ich auch nur 11 Punkte. Das heißt, ich muss das irgendwie in Balance halten und möglichst ausgeglichen Bier und Brot produzieren. Genau, dann gibt es noch ein paar Sonderpunkte für eben von manchen Karten zum Beispiel, die man in seine Engine da reingespielt hat. Da heißt es dann zum Beispiel auch, und für jedes Brot, das 9 Punkte wert war, kriegst du jetzt nochmal einen extra Punkt oder so irgendwie so. Genau, und dann hat irgendwer am meisten Punkte und gewinnt. Das war's schon. Sehr schnell gespielt. Auch leicht zu lernen, aber ganz schön knifflig, tatsächlich. Ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an Caper Europe, wo man einen ähnlichen Drafting-Mechanismus hat. Auch ein wundervolles Königreich, was ich jetzt im März gespielt habe schon. Das wird eventuell in der nächsten Folge dann eine Rolle spielen. Wer das also kennt, und wem das gefällt, für den dürfte Beer and Bread auch was sein. Oder auch Seven Wonders Duell. Da hat man ja auch so eine Art Draft in der Mitte. Auch eine besondere Art von Draft. Aber es fühlt sich ähnlich an. Ist natürlich besonders geeignet für Zweiergruppen, die häufig zusammenspielen. Und man kann das auch gut mal zwischendurch spielen. Also es ist kein abendfüllendes Spiel. Ich habe ja schon gesagt, dass es mir gut gefallen hat und das liegt vor allem an drei richtig coolen Aspekten, die da drin sind. Das eine ist das Zweispieler-Drafting, das hier wirklich extrem gut funktioniert. Es ist sehr interessant, sich zu überlegen, welche Karten kann ich meinem Gegner geben, welche will ich lieber selbst behalten und was davon ist wichtiger sozusagen. Und dadurch, dass es diese zwei Runden gibt, in denen verschiedene Drafts sind, bleibt es auch abwechslungsreich und man hat immer mal wieder eine Runde drin, in der man besser planen kann, weil man all seine Handkarten behält und weiß, was mit was man arbeitet sozusagen. Gleichzeitig haben die Runden dann aber auch weniger Ressourcen zur Verfügung. Das ist so ein kleiner Ausgleich dazu. Also ist wirklich gut gemacht. Das zweite, was mir gut gefällt, ist, man kann sehr leicht sehr viel produzieren an Ressourcen, aber man hat nur begrenzten Lagerplatz. Und alles, was ich überproduziere, geht automatisch an meinen Gegner. Das heißt, ich kann meine Engine richtig geil ins Laufen bringen, aber wenn ich nicht dann auch dafür sorge, dass ich immer wieder zwischendurch produziere und Platz habe, profitiert eben mein Gegner davon. Auch ein sehr, sehr gelungener Schachzug hier beim Design. Und was mir sehr gut gefällt, ist das Endscoring. Der ist jetzt nichts Neues. Es gibt's häufiger in Spielen, dass man verschiedene Leisten oder Produktionen eben nach oben bringen muss und nur die niedrigste gilt. Aber hier ist es extrem knifflig, das gut hinzukriegen, weil man gleichzeitig noch das Ressourcenmanagement auf die Reihe kriegen muss und die Brote eben auch verschieden viel wert sind. Es ist nicht so, dass ich jedes Mal sage, jetzt gehe ich einen Schritt bei Brot hoch, dann gehe ich einen Schritt bei Bier hoch. Nee, es ist dann eher so, ich habe jetzt 7 Punkte bei Brot gemacht, aber nur 4 bei Bier. Jetzt muss ich mich also darum kümmern, dass ich in Bier erstmal nochmal Punkte mache, dann mache ich jetzt 9, okay, Moment, jetzt bin ich bei 13 und bei Bier bei 7. Gut, dann wäre jetzt so ein 6er Bier. Gut, ich habe aber nur ein 5er, dann bin ich wieder bei Bier hinten dran. Und man muss sich die ganze Zeit überlegen, oh Gott, welche Brote will ich eigentlich jetzt backen und welche Biere will ich brauen? Das ja, hält einen die ganze Zeit in Atem und ist spannend bis zum Schluss, weil man auch nicht so genau weiß, wer hat jetzt eigentlich das besser hingekriegt. Also bin wirklich begeistert von dem Spiel. Richtig tolles Zwei-Personen-Spiel. Wer da noch was sucht und das noch nicht ausprobiert hat, absolut empfehlenswert. So, und zu guter Letzt habe ich jetzt noch ein kleines Spiel von einem meiner Lieblingsverlage, nämlich von Oink Games, dabei. Das ist auch letztes Jahr erschienen, designt vom Oink Game House Designer Jun Sasaki und in Koarbeit mit Bruno Faidutti. Achso, und es heißt A Whale to Look. Wir sind vom Setting her in einem Wahltourismus, Wahlschautourismus, also Boote, die mit Touristen rausfahren, um sich Wale anzugucken. Und thematisch ist das eigentlich ein Wettspiel. Ja, eigentlich schließen wir Wetten ab darauf, in welchem Bereich, den man so auslegt in so einem Raster, am Ende am meisten Fische sind. Und das kann man eben so ein bisschen über Deduktion und über Blöffen vielleicht mechanisch irgendwie halt beeinflussen, diese Wetten. Denn was wir tun ist, wir legen ein Raster aus 4-3-4-3-4 aus und diese 4 sind immer Fischkarten quasi, also da das ist Fischgebiet und die 3 sind immer Gebiete, wo wir mit unserem Schiff hin und her fahren können. Also sagen wir mal Ozeankarten und Fischkarten. Und auf diesen Fischkarten stehen Zahlen, die sind aber verdeckt ausgelegt, zwischen 0 und 5, die angeben, wie viele Fische in diesem Bereich eben sind. Und unser Ziel ist es, am Schluss mit unseren Booten, wo unsere Touristen drauf sind, dort zu stehen, wo entweder am meisten oder am wenigsten Fische sind. Denn das ist dann entweder das Wal- oder das Orca-Gebiet. Und du willst ja deinen Touristen was bieten. Da, wo viele Fische sind, da sind die Wale. Und da, wo wenig Fische sind, da sind die Orcas, weil die alle aufgefressen haben. So, und wenn man jetzt dran ist, dann darf man verschiedene Aktionen machen. Man kann sich so ein Plättchen angucken, also welche Zahl steht da drunter. Und dann sein Schiff setzen in einen der Schiffbereiche. Und um so einen Schiffbereich sind eben immer 4 so Fischkarten drumherum. Und die werden am Schluss alle zusammengezählt. Und welcher Schiffbereich dann sozusagen die größte Summe hat, ist eben das Walgebiet. Wer die niedrigste hat, ist das Orca-Gebiet. Und wir haben eben verschiedene Schiffe, die wir platzieren können, mit verschiedenen vielen Touristen drin. Also 2 Schiffe mit jeweils 3 oder 2 Touristen drin. Und können dann eben immer so eine Karte angucken und unser Schiff setzen beziehungsweise bewegen. Wir müssen es auch immer danach bewegen. Und irgendwann denkt man halt, okay, ich glaube, ich habe meine Schiffe jetzt gut platziert. Dann kann man sagen, okay, ich passe, ich bleibe jetzt so stehen. Die anderen dürfen noch weitermachen. Und wenn jeder gepasst hat, wird halt geguckt, wer steht richtig, und dann kriegt man pro Tourist im Wal- oder Orca-Gebiet eben einen Punkt. Kann auch ein bisschen Sonderpunkte machen, wenn man dann noch vor Anker geht irgendwo. Und außerdem gibt's noch eine Möglichkeit, einmal im Spiel ein Plättchen aufzudecken. Das sieht dann jeder. Genau, und dann ist die Runde vorbei, man zählt die Punkte und irgendwer hat gewonnen. Nach zwei Runden guckt man, wer hat insgesamt am meisten Punkte gemacht. Und der ist dann der Sieger. Ja, ist von 2 bis 5 Spielern empfohlen ab 9 Jahren. Sehr simpel und ist was für alle Fans von so kurzen, schnellen Wettdeduktionsspielen. Also jetzt gerade eine Tüte Chips zum Beispiel, finde ich, hat so ein ähnliches Feeling. Was es mich auch erinnert hat, nicht nur wegen des Themas, sondern auch wegen dem Feeling, mache ich jetzt noch weiter oder höre ich schon auf, ist Tiefseeabenteuer vom gleichen Verlag. Also wenn das gefällt, für den könnte auch Whale to Look was sein. Oder auch Gold von Game Factory, dieses kleine in der Blechdose, so Memory, wo man ein bisschen sich merken muss, wo sind die Sachen, und deckt die halt auf, um Gold zu sammeln. Es ist sehr gut überall spielbar, wie viele Oink Games halt, weil es in einer kleinen Schachtel ist und auch nicht viel Platz braucht. Jeder kann mitspielen und mir hat's ganz gut gefallen. Es ist ganz nett, aber es wird bestimmt kein Dauerbrenner wie so manch anderer Titel von Oink bei mir werden. Es ist eher so ein lustiger Filler, den man so 2-3 Mal im Jahr auspacken kann, um irgendwie mal ein lustiges Thema, ein frisches Thema für 10-15 Minuten mit bisschen Wetten und Spaß haben auf den Tisch zu bringen. Aber es ist jetzt kein ganz großer Hit. Aber auch nicht schlecht. Also wer immer mal wieder neue solche kleine Zwischendurchspiele braucht, der kann sich Whale to Look angucken. Allerdings gibt's von Oink Games manche andere, zum Beispiel Tiefseeabenteuer oder Scout oder Startups zum Beispiel, die ich dann noch vorziehen würde, falls man die noch nicht hat. Gut, das waren die Kurzrezensionen aus dem Februar. Jetzt gebe ich ab an mich in der Zukunft mit meinem Gast des Monats, das ist der Max, und wünsche euch dabei noch viel Spaß. Ich habe es übrigens gerade noch geschafft, diesen Podcast jetzt aufzunehmen im März. Das zählt dann noch, da kann man es noch, finde ich, releasen als Rückblick für den Monat vorher. Die März-Folge habe ich auch schon aufgenommen, die kommt einfach direkt einen Tag später raus. Das heißt, es gibt jetzt 2 Better Late Than Never Folgen in Folge an 2 Tagen, wo man sich tot hören kann dran. Und dementsprechend viel Spaß dabei, mir und meinen lieben Gästen besonders lange zuzuhören in den nächsten Tagen. So, und für den Monat Februar habe ich mir überlegt, wen soll ich denn da einladen? Und dann habe ich geguckt, was habe ich eigentlich so gespielt, und habe dann gemerkt, ich habe im Februar fast ausschließlich mit der gleichen Person gespielt. Und also außer Daphne, mit der spiele ich ja sowieso dauernd. Aber wir haben relativ viel zusammengespielt im Februar und deswegen ist heute der liebe Max da.
Hallo, grüß dich.
Die meisten von euch haben ihn wahrscheinlich jetzt schon ein paar Mal gehört bei uns in den Stapel der Schande-Episoden. Und da dachte ich mir, warum nicht auch mal ohne Scham über Spiele sprechen.
Ja, weil wir spielen auch Sachen, die schon noch nicht so alt sind und die wir auch einfach mal so wegspielen.
Genau. Und dass du auch mal in den Genuss kommst, habe ich dich jetzt eben hier für den Februar eingeladen.
Ja, danke.
Genau, was ich bisher immer verpasst habe zu sagen, falls ihr Max Spiele Alltag genauer unter die Lupe nehmen wollt, könnt ihr eben auf Twitter und Blue Sky folgen. Da ist er als Max am Brett unterwegs. Und ja, ansonsten steigen wir direkt ein. Wir haben normalerweise ja immer 3 Spiele dabei und eins davon ist unser Spiel des Monats. Aber unser Spiel des Monats besprechen wir einfach gemeinsam am Schluss, haben wir gesagt. Weil wir es beide, glaube ich, gern gemocht haben.
Spoilerwarnung.
Ja, genau. Das heißt, jeder von uns macht 2 und dann unser gemeinsames Highlight am Schluss. Ich fange einfach mal an. Das erste Spiel, was ich im Februar neu gespielt habe, war direkt ein richtiger Kracher. Das habe ich auch mit dir zum ersten Mal gespielt. Und zwar Evacuation von, wie heißt er wieder, Wladimir Zuchi. Genau. Erschienen bei uns bei Delicious Games bzw. bei Pegasus im Vertrieb und ist, glaube ich, letztes Jahr zur Messe rausgekommen. Und es ist halt so ein typisches Zuchi-Spiel. Das heißt, wir haben ein sehr komplexes Eurogame, bei dem es thematisch darum geht, dass unser Planet am Ende ist, also relativ den Alltag unserer und folgender Generationen abgebildet, und wir müssen auf einen neuen Planeten umsiedeln. Und dazu müssen wir eben in guter alter Euromanier irgendwie unsere ganzen verschiedensten komplexen Aktionen besonders schlau planen, damit wir da am Ende möglichst viele Sachen rüberkriegen. Und ja, das Ganze, da gibt's jetzt zwei Modi, da soll ich vielleicht direkt drauf eingehen. Es gibt den Race-Mode, den haben wir zusammen gespielt. Also wer es als erstes schafft, gewinnt, bestimmte Parameter zu erfüllen. Und es gibt den Punktemodus, den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gespielt, wo man auf jeden Fall komplett 4 Runden durchspielt und dann guckt man halt, wer am Ende am meisten Punkte hat. Wie das läuft, ist ganz kurz runtergebrochen. Man hat auf seinem Spielerboard 4 verschiedene Aktionsslots und die kann ich, wenn ich dran bin, aktivieren. Dazu spiele ich eine Karte. Das kostet mich dann Energie. Also ich am Anfang sind sie noch frei, die ersten 2 Aktionen pro Runde, aber ab der dritten kostet es Energie. Das heißt, die Ressource muss ich dann dafür ausgeben, um mehr Aktionen zu machen. Und da kann ich eben verschiedenste Sachen machen. Ich kann zum Beispiel Raumschiffe bauen. Die brauche ich nämlich, um meine Sachen vom alten Planeten zum neuen zu transportieren am Ende der Runde. Ich kann außerdem Technologien entwickeln, die mir besondere Fähigkeiten geben. Und alles Mögliche. Ich will da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Im Endeffekt geht es darum, die Produktion von 3 Ressourcen immer gut zu transferieren quasi, weil am Anfang haben wir volle Produktion auf dem alten Planeten, aber mit fortschreitender Rundenzahl wollen wir die eben auch auf der neuen Planetenseite haben, die Produktion, das heißt von der alten auf die neue bringen, weil wir dann für bestimmte Sachen, zum Beispiel für diese Energie, nur noch von der neuen Welt benutzen dürfen und nicht mehr von der alten. Das heißt, es geht so ein bisschen um Timing, wann breche ich sozusagen die Zelte ab auf der alten Welt und nehme die Sachen mit rüber auf die neue. Man muss planen, wie viele Schiffe baue ich, weil die fliegen nur einmal pro Runde hin und her. Muss man sich immer überlegen, habe ich jetzt gerade mein Schiff auf dem neuen Planet? Okay, das muss erst wieder zurückfliegen. Vielleicht baue ich deswegen noch ein neues in der alten Welt, damit ich wieder was mit rübernehmen kann und so weiter. Und jedes Mal, wenn ich halt alte Produktion auf den neuen Planeten bringe, habe ich die Produktion auf der alten Welt nicht mehr. Das ist so quasi der Clou. Wir haben eine volle Produktion am Anfang, die wird dann weniger und hoffentlich eben mehr auf der neuen Welt. Und am Ende geht es darum, alle 3 Produktionsmarker auf ein bestimmtes Level zu bringen, plus noch so 3 Spezialgebäude auf der neuen Welt gebaut zu haben. Die heißen Stadien, da geht es so um Unterhaltung. Also man will quasi, dass die Bevölkerung dort jetzt versorgt ist und auch fröhlich. Und wer das als erstes schafft, gewinnt im Race-Mode. Im Punktemodus sammelt man Punkte für alles Mögliche, da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Aber das ist dann eher was, wenn man das Spiel schon besser kennt. Und auch eher sowas für extreme Vielspieler. Ja, Max, du hast es nur einmal gespielt, ne? Das war auch direkt die Erstpartie mit mir. Ja, wie war denn dein Eindruck?
Timing ist richtig gutes Stichwort. Mir hat es sehr gut gefallen. Optisch ist auch gut umgesetzt gewesen, glaube ich, mit diesem Spielfläche, mit dem alten Planeten, mit dem neuen Planeten. Symbolik ist in Ordnung. Auch auf diesem eigenen Spielertableau, das man hat, dass man einmal rechts quasi die alte Welt hat und links die neue Welt oder Planeten, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich halt einfach nur extrem verzettelt zum Schluss. Wenn du dich erinnern kannst, habe ich eine große Flotte gehabt auf dem neuen Planeten, aber halt ja keine Energie mehr, um sie zurückzuholen, um die restlichen Passagiere dann vom alten Planeten wieder raufzubringen. Und das hat mir bestimmt den Sieg gekostet. Na, tolles Spiel, muss jeder unbedingt einmal probieren.
Ja, es hat auch ganz viel Mechanismen, die alle so mit Timing zu tun haben. Ne? Du musst deine Schiffe timen richtig, du musst timen, wann höre ich mit der Produktion in der alten Welt auf von der bestimmten Ressource und wann fange ich mit in der neuen an, weil eine Ressource ist zum Beispiel Nahrung und am Anfang hat man ganz viele Leute auf der alten Welt zu ernähren und später muss man halt mehr Leute auf der neuen ernähren. Da muss man sich überlegen, okay, weil du kannst auch Ressourcen, die du in der alten Welt produzierst, in die neue, zum Beispiel mit dem Schiff, bringen. Aber das sind alles so Überlegungen. Dann gibt's außerdem noch diesen Satellitentrack, den man immer, je nachdem, wie viele Aktionen man gemacht hat, darf man dann da Schritte vorgehen. Und das sind quasi Satelliten, die am Anfang um den alten Planet drumherum fliegen und nach halt eben rüberwandern. Und das hat dann auch Einfluss darauf, zum Beispiel, wo auf der neuen Welt ich überhaupt siedeln kann. Weil wenn ich da noch keine Satellitenüberwachung habe, dann kenne ich halt sozusagen die Landschaft nicht und weiß nicht, was ich tun soll. Und das ist alles auch grafisch richtig gut gelöst. Ne? Du hast diese zwei Planeten auf dem Spielbrett, den Satellitentrack zwischendrin und die Spielerboards sind doppelseitig, sodass je nachdem, auf welcher Seite du sitzt vom Spielfeld, du das auch so legen kannst, dass da auch wieder neue und alte Welt ist. Denn, ach so, das ist auch noch so ein Clou. Ressourcen hat man in der neuen und in der alten Welt getrennt in zwei Bereichen, nämlich auf seinem Spielerboard liegen und kann eben die aus der neuen nur, wenn ich dann Ressourcen ausgebe, um ein Schiff zu bauen und die kommen aus der neuen Welt, dann ist das Schiff eben auch in der neuen Welt und nicht in der alten und so. Also es ist wirklich interessant gelöst, ist auch thematisch gut umgesetzt, finde ich. Also das Setting und die Story kommt durch, obwohl es halt doch ein krasses, komplexes Eurogame ist. Und ja, aber es ist schon, man muss das paar Mal spielen, bevor man weiß, was man tut.
Ja.
Genau. Ich habe ja, wie gesagt, diesen Punktemodus auch noch gespielt und da kann man dann noch so Module reinnehmen. Dadurch wird's wirklich hochkomplex. Also dann gibt's auf dem neuen Planeten zum Beispiel noch so Wertungen für, wer hat die meisten Sachen in einer bestimmten Linie oder so. Dann gibt's die Aktionskarten. Wir haben jetzt einfach nur unsere vier Standardaktionen gespielt. Du kannst aber die Aktionskarten auch andersrum nehmen und dann sind die selber ganz individuelle Aktionen, die verschieden viel Energie kosten und kannst die ausspielen statt deinen anderen Aktionen und noch so ein paar andere Sachen, die man da reinnehmen kann. Also es ist sehr komplex. Der Designer selber sagt, die Punkteversion ist eher das, was viel Spieler langfristig spielen werden und der Race-Modus ist eher so zum Kennenlernen. Ja, aber insgesamt hat mir das echt gut gefallen. Ich weiß noch nicht, ob ich das noch oft gespielt kriege, weil das sollten schon alles Leute auf dem gleichen Niveau sein. Und wenn man da keine feste Gruppe hat, dann, wenn ich das irgendwo mit hinnehme jetzt und bringe das denen bei und die kennen es noch gar nicht und ich kenne es halt schon, ist irgendwie, dafür ist das falsche Spiel.
Ja, also ja. Ich habe zwar nur einmal gespielt, aber trotzdem eben mit dieser Satellitenfunktion, wann du was machen kannst vom Timing her, also du hast einfach einen starken Vorteil gegenüber einem, der es noch nie gespielt hat. Also ja.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, wie man es von dem Designer auch erwarten kann, ein wirklich tolles Ding. Hat mir echt gut gefallen.
Ja, würde ich auch jederzeit wieder mit dir spielen.
Ach, machen wir das doch demnächst nochmal. Okay, dann können wir direkt zum zweiten.
Ja, das Spiel habe ich mitgebracht, ist Marvel United. Ich bin auf das Spiel gekommen, weil, glaube ich, 2022 die X-Men-Variante rauskommen ist als Standalone und habe mir quasi die beiden Standalone-Pakete geholt, weil man sie auch kombinieren kann. Marvel United ist ein kooperatives Spiel im Marvel-Universum, das kartengesteuert ist und über das Spiel hinweg baut man mit seinen Handkarten sozusagen eine Art Comic oder so eine Storyline auf. Und es gibt zig verschiedene Comic-Helden, es gibt zig verschiedene Gegner und du hast im Prinzip immer in der Mitte eine Fläche, wo die Mission steht, wo dann der Bösewicht ausgewählt wird. Drumherum legt man beliebige sechs Orte auf und dann kann es schon losgehen. Und das Spannende ist, dass man sich untereinander ein bisschen abstimmen muss, weil wir haben einfach nur drei verschiedene Aktionen. Das kann einmal hauen sein, es kann bewegen sein, es kann diese Superkraft sein. Und dann versuchen wir, die Aufgaben zu lösen, sei es von einem Ort sämtliche Zivilisten runterzuholen. Oder da ist ein kleiner Bösewicht noch dabei, dass wir den verkloppen. Das sind dann verschiedene Möglichkeiten. Und dann heißt es halt einfach ein bisschen abstimmen und die Missionen erfüllen. Und von Runde zu Runde wird es ein bisschen spannender, weil sobald man die erste große Mission erfüllt hat, ist der Gegner sozusagen immer schon noch im zweiten Zug von den Spielern dran. Das heißt, der kommt dann öfters an der Reihe. Das Ganze ist, ich glaube, wir starten mit 12 Handkarten. Wenn keine Handkarten mehr da sind, hat der Gegner natürlich gewonnen, der Bösewicht. Super kleine Figuren. Es ist ganz ein spannendes Spiel. Es gibt viele, die halt kooperative Spiele nicht so mögen. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Gateway-Spiel für solche Sachen, weil man halt mit den Figuren sich ein bisschen identifizieren kann, weil man halt so lässige Orte hat und ein paar coole Super-Moves machen kann. Übrigens Designer Andrea Cirvesio, Eric M. Lang und Publisher ist Siemens.
Okay, meine erste Frage ist, es gibt ja da irgendwie zig verschiedene Boxen, aber also ich habe es noch nicht gespielt. Die sind alle kompatibel, oder wie ist das? wenn man da, also
es genau, gibt, also es gibt im Prinzip gibt's zwei Grundboxen, die Standalone sind. Das ist das Marvel United oder das Marvel United X-Men, aber auch die kann man kombinieren. Marvel United X-Men hat nur einen zusätzlichen Spielmodus, dass auch einer der Bösewicht sein kann.
Ah, okay.
Genau, verstehe. Und dann gibt's halt verschiedene Erweiterungen mit verschiedenen Marvel-Helden, die man halt dann dazu nehmen kann. Meistens sind es zwei Helden plus noch ein Bösewicht. In den Starterpaketen, glaube ich, sind 6 Helden drin und 3 Bösewichten. Aber ja, lag mich nicht fest.
Und wenn man die 1 gegen viele Variante spielt, ist das dann einer mehr oder sind das dann also maximal 1 gegen 3 oder kann man es dann auch zu 5 spielen bei X-Men?
Man kann es dann auch eben zu 5 spielen, das heißt, der 5. Spieler ist sozusagen mit dem Kartendeck der Bösewicht und die 4 anderen sind dann die Helden. Und ja, in den ersten Runden ist es immer so, dass die Helden 3-mal dran sind, dann ist einmal der Bösewicht dran, der bewegt sich zum Beispiel auf einen Ort und da gibt es den sogenannten Bam-Effekt und dann passiert halt immer was Schwieriges, das es zu lösen gilt. Und ja, so ist es halt. Es ist halt schön interaktiv, weil man sich wirklich abstimmen kann, hey, wenn ich dahin bewege, kannst du dann noch diesen Vorteil von mir noch nutzen. Und ja, es ist ganz, ganz schön gespielt einfach. Also das läuft so schön dahin. Und ja.
Wie lange spielt man da dran dann so?
Es gibt, der Red Skull ist so quasi der erste, mit dem man anfangen soll. Ich glaube, den hat man in 20 Minuten hat man den geschafft. Und dann gibt's halt welche, wo man ein bisschen länger grübelt. Der Faktor Zeit ist ja immer die Handkarten. Man hat 12 Handkarten jeder. Ah, okay. Und von dem her ist aus, wenn die Handkarten vorbei sind, so eine halbe Stunde kann man schon rechnen, je nachdem, wie sehr man halt vergrübelt. Ja.
Und die Handkarten, die man hat, ist das ein festes Deck für deinen Charakter?
Genau, jeder Charakter hat ein eigenes Deck, ist hinten schön mit einer Grafik drauf. Im Grunde genommen sind es ja nur diese 3 Aktionen, die du hast und bei dem anderen ist halt eher der Hulk zum Beispiel, der Große, ist halt eher auf Schlagen aus, während der Iron Man sich halt besser bewegen kann, weil er halt fliegen kann, also so unterscheidet sich das ein bisschen.
Okay, und du hast gesagt, das ist auch vom Niveau her eher so einsteigerfreundlich, also eher noch, keine Ahnung, was gibt's denn so vergleichbar, kooperativ, also eher Pandemie und weniger komplex als, was weiß ich, was ist komplex?
Robinson Crusoe.
Ja, genau.
Ja. Na, das Schöne ist halt, dass eben die Gegner, die halt da drinnen sind in den Boxen, einfach unterschiedliche Schwierigkeitsstufen haben. Bei dem einen passiert halt ständig was. Da muss man echt schauen, dass man halt wirklich immer die ganzen Orte frei hält, weil wenn der Ort voll ist, da sind immer verschiedene Anzahl an Bösewichten drauf, dann bekommt der seine Siegpunkte, sagen wir es einmal so, und dann ist halt schneller zu Ende und der Red Skull zum Beispiel ist halt wirklich zum Einstieg, zum Reinkommen, das Spiel kennenzulernen und ist wirklich leicht zum Besiegen.
Also ich bin ja oft ein bisschen skeptisch bei Koop-Spielen, vor allem solche, wo man sich eben so tot diskutieren kann. Aber wenn du sagst, das ist eher so ein kurzes Spiel, dann wird mich das, glaube ich, nicht so stören. Und thematisch bin ich da voll drin. Also ich bin ein riesen MCU-Fan. Ich habe alle Filme und Serien geguckt seit Iron Man sozusagen. Und deswegen kannst du das bitte mal mitbringen nächstes Mal.
Unbedingt. Ich wollte es heute mitnehmen, aber ja, weißt du, wie die Pläne bei uns sind immer.
Ja, genau. Das wäre sich nicht ausgegangen, wie man in Österreich so schön sagt.
Genau.
Ja, aber nee, ist ja klar. Ich meine, das ist auch, glaube ich, nicht zu Unrecht so beliebt. Hat auf Balking Week ein Rating von 7,6, obwohl es ein relativ niedrig komplexitätsmäßiges Spiel ist, was normalerweise auf Balking Week dann nicht so hoch landet. Genau. Also da ist schon, muss irgendwas dahinter sein. Das interessiert mich auf jeden Fall voll. Und dementsprechend, vielleicht erzähle ich mal in der nächsten Monatsrückschau dann,
wer weiß,
wie es mir gefallen hat. Okay, dann bin ich wieder dran. Ich habe ein kleines Würfelspiel dabei. Das ist jetzt nicht mehr ganz neu. Es ist aus 2022, aber ist ja auch noch nicht so lange her. Das habe ich deswegen dabei, weil ich habe aus der Reihe, das ist von Moses. Moses hat so eine kleine Reihe, da kommen in kleinen Schachteln mit so einer Schublade immer so Roll-and-Ride-Spielchen raus. Und die gefallen mir einfach. Die Schachteln gefallen mir, die Designs gefallen mir, die hole ich mir immer und probiere sie aus. Die sind meistens jetzt nichts mega Besonderes, aber sie machen immer Spaß. Und dieses hier fand ich aber dann besonders interessant, weil da stehen nämlich 2 Namen vorne drauf, die durchaus schon das ein oder andere Kracherspiel abgeliefert haben, nämlich Michael Kiesling und Wolfgang Kramer. Und die Rede ist von Sailor Man Dice. Ja, was haben wir hier? Wir haben einfach ein ganz typisches Roll-and-Write. Wir rollen Würfel und tragen dann was auf den Block ein. Also die erfinden da jetzt nichts neu. Der Mechanismus ist auch, der Würfelauswahl ist nichts Besonderes. Wir würfeln 4 Würfel, davon sind 2 mit den Zahlen von 1 bis 6 und 2 mit Symbolen. Und diese Symbole korrespondieren mit Reihen auf unserem Block, den wir haben. Und das sind dann 5 Symbole, Sternen und ein Schiff und ein Anker und was weiß ich. Und ich würfel jetzt zum Beispiel von mir aus Anker und Fisch und dann 2 Zahlen. Und jetzt muss ich in der Ankerreihe eine dieser Zahlen eintragen und in der Fischreihe eine dieser Zahlen eintragen. Wo in der Reihe ich das mache, kann ich mir aussuchen. Es muss nur die Regel befolgt werden, dass die Zahlen von links nach rechts gleich oder größer werden. Ja, also wenn ich jetzt vorne im zweiten Feld eine 2 stehen habe, kann ich links davon nichts Größeres als eine 2 mehr eintragen. Aber rechts davon kann ich weiter Zweier oder eben größere Zahlen eintragen. Und so wollen wir nach und nach unser Block füllen. Es gibt immer Punkte, wenn wir eine Reihe oder eine Spalte voll haben. Und zwar so viele Punkte, wie die Häufigkeit der Zahl, die da am öftesten drin ist. Wenn ich eine Reihe voll habe, da sind 3 Dreier und 4 Vierer und noch 2 Zweier drin, dann kriege ich halt 4 Punkte für die 4 Vierer. Außerdem ist der Block noch aufgeteilt in verschiedene farbige Bereiche. Wann immer ich so einen voll kriege, passiert das Gleiche. Dann kriege ich für den Bereich so viele Punkte wie die Häufigkeit der Zahl, die da am öftesten drin ist. Und es gibt noch so Bonuspunkte für immer den, der es als erster schafft, eine Reihe oder einen farbigen Bereich abzuschließen. Warum das Ganze jetzt Sailorman Dice heißt, ist, man kann es schaffen, einen sogenannten Sailorman-Zug zu machen. Und zwar verläuft auch ein blauer farbiger Bereich von links nach rechts so geschlängelt quasi durch den Block, das stellt einen Fluss dar. Und wann immer ich eine Zahl im Fluss eingetragen habe und diese Zahl jetzt nochmal eintragen könnte, also wenn ich bei Stern 2 in ein Flussfeld eine 2 in der Sternreihe eingetragen habe und später kommt nochmal Stern 2, dann matcht das ja quasi und dann könnte ich jetzt einen Sailorman-Zug machen, wenn ich möchte. Und der ist einfach nichts anderes, als ich darf irgendwo auf dem Feld auf meinen Block ein Feld auskreuzen, was mir dabei hilft, halt schneller Felder vollzukriegen. Und das ist im Wesentlichen schon das Spiel. Dann spielen wir das zu Ende und gucken, wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat. Also ich würfel immer, muss beide Sachen eintragen und der Gegner darf sich ein beliebiges Paar eintragen. Und so ist es abwechselnd und dann, genau. Wir haben es gerade vor der Aufnahme noch gespielt. Wie ist dann dein frischer Ersteindruck?
Auch mir gefällt die Grafik sehr gut und dieser Spielplan, den wir befüllen, ist eine kleine Landschaft. Eben, wie du schon gesagt hast, da läuft dieser Fluss durch und wir haben immer 2 Wiesenfelder, wir haben ein Gebirgsfeld, wir haben 2 Landschaftsteile, ist das Sand, ist das unbebaut, keine Ahnung. Ja,
Felder, keine Ahnung.
Felder. Und ja, es ist ein schönes, nettes Spiel, aber halt mit so doch diesem kleinen Kniff, wann mache ich was als erster voll, weil der als erster kommt, kriegt halt immer diesen Bonuspunkt dafür. Und schönes Spiel, schnell gespielt.
Ja.
Aufgrund von der Schachtel kann man es ja super mitnehmen.
Genau, deswegen mag ich die auch so. Sie sind halt klein und immer mal wieder was Neues. Ich mag halt Roll-and-Rides auch gerne, auch wenn es davon schon zigtausend gibt. Aber das hier erfindet die Welt nicht neu. Aber es ist eine interessante Aufgabe, vor die man gestellt wird. Weil man muss sich quasi dauernd fragen, okay, trage ich jetzt hier eine weitere 2 in die Reihe ein, damit ich später für die Reihe ganz viele Punkte kriege, weil da lauter Zweier drin sind, aber damit mache ich mir die Spalte oder das farbige Gebiet ein bisschen kaputt, weil in der Spalte habe ich ja eigentlich 4er gesammelt und im farbigen Gebiet eigentlich 3er und so. Also man muss sich dann immer entscheiden, auf was gehe ich jetzt und ja, dementsprechend, das ist so in 15 Minuten gespielt und wer gerne Roll-and-Rides ausprobiert, kann das auch mal ausprobieren, aber wenn jemand sagt, ich habe eigentlich eh schon genug Roll-and-Rides, dann muss man sich das jetzt auch nicht unbedingt noch zusätzlich zulegen. Also für alle Roll-and-Ride-Fans ist es was, wenn sie immer Neues brauchen. Und ansonsten ist das jetzt aber auch einfach gut.
Ja.
Ne, würde ich sagen. Okay, dann gehen wir doch direkt schon mal zu Spiel 4. Und da bin ich ja sau interessant und neidisch, dass du das hast und ich nicht.
Die Rede ist von Karuka. Vielleicht kennt ihr Karom oder Krokinol. Das ist im Prinzip ein 80 cm großes Holzbrett, auf dem geschnippt wird. Die Idee von Jack Furnival aus Großbritannien, die das selber im Vertrieb haben, war, dass man im Prinzip das Snooker nach Hause bringt oder in die Pubs. Und das ist eine große runde Scheibe mit 6-7 Löchern am Rand und du kannst in erster Linie drauf Snooker spielen. Also wirklich mit den roten Kugeln, in dem Fall Scheiben, und mit den farbigen passenden Scheiben. Und ganz analog nach den Snooker-Regeln kannst du da gegenseitig ein bisschen dahin schnipsen. Sie haben auch die 8-Ball-Variante, also die klassische Billard-Variante. Das heißt, da sind die Kugeln einfach anders designt. Das haben wir natürlich auch dazu bestellt. Und dann kannst du auch zu Hause Billard spielen. Und das Spannende dabei ist auch noch, Karom ist ja immer das Thema, man muss ja sitzen bleiben. Hier dreht sich die Scheibe. Das heißt, du brauchst nicht aufstehen, du kannst die Scheibe drehen und kannst dann deinen Stoß oder deinen Schnipper ganz bequem und mit genau viel Ziel abschließen. Und ja, macht halt richtig Spaß. Also macht halt wirklich richtig Spaß. Wir haben das Karom auch zu Hause. Wird jetzt ein bisschen länger nicht mehr gespielt werden, fürchte ich, weil es halt einfach eine lustige Alternative ist und es ist halt nicht ganz so ernst und macht richtig Spaß, ist halt ein bisschen groß zum Mitnehmen. Müsst halt mal zu uns kommen, Fallen.
Ja, bin ich sofort dabei. Also ich habe ja selber auch Crokinole und spiele das sehr gerne. Gerade letztens jetzt, weil meine Schwiegermutter aus Brasilien da ist, das ist perfekt, braucht man keine Sprache und jeder versteht sofort, was los ist. Und bei so Schnipsspielen, gerade bei diesen großen, bin ich immer sofort sehr interessiert. Jetzt meine Frage ist, ich habe jetzt bisher nur Bilder gesehen, die Scheiben sind größer als so Crokinole-Scheiben oder täuscht
die
das auf
den Bildern? Die sind ein bisschen größer, genau, und der weiße Striker, wie man beim Karom sagt, ist dann noch größer, genau, die sind ein bisschen größer, ja.
Okay, und wie ist das mit der, wenn das so größere Scheiben sind, muss man dann, ist das auch irgendwie, also braucht man dann mehr Schnipsgewalt, als es bei Crokinole zum Beispiel ist? Da habe ich ja, da ist man eher so ein bisschen filigran unterwegs, auch je nachdem, wie gut das Brett geschliffen und gewachst ist.
Genau.
Ja, wie ist das bei?
Da war eine kleine Probeflasche von einem speziellen Pulver dabei. Das sind so ganz kleine Kügelchen, Acrylkügelchen, und da schnippst es dann ganz dann schnell
so
dahin.
Wie auf Eis so ein bisschen.
Ja, genau. Eis, ne? Du brauchst sehr viel Gefühl bei dem Spiel. Vor allem, also der Unterschied ist halt, dass du nicht direkt das Loch treffen musst, sondern du musst mit der Scheibe die Kugel treffen, die ins Loch gehen soll. Und das ist ja dann das andere, ne? Weil beim Crokinole ist ja so, dass du mit der Scheibe eigentlich direkt das Loch treffen willst.
Ach so, ja, ja. Aber gut, wenn man gut ist, meistens ja. Sind da ja so viele Scheiben, dass man irgendwelche anderen Scheiben treffen muss.
Die sind ja gut.
Ja, nein, ich nicht, nein. Leider nein. Aber das Pulver würde mich mal interessieren.
Ja.
Weil ich habe nämlich schon mit Maisstärke und mit was ich das alles ausprobiert, genau. Das funktioniert alles nur so halb gut.
Mhm.
Und schleifen oder polieren ist halt schlecht, weil dann irgendwann der Lack ab ist.
Genau.
Ja.
Ja, wir waren auch überrascht von diesem Pulverchen. Man kriegt es in England zu kaufen. Wenn ich es bestelle, kann er ja mal was mitbestellen.
Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht.
Großer Unterschied zu eben Maisstärke oder Kartoffelstärke, was wir gemacht haben, und du bist da nicht ganz weiß überall dann.
Ja.
Nach dem Spiel, ne? Also super tolles Spiel, die Spielfläche dreht sich, brauchst nicht immer aufstehen, und jeder jeder nicht, aber die meisten können mit Billard oder mit Snooker was anfangen und auch wieder so ein schönes Gateway-Spiel, das Leute zusammenbringst, da tut sie was und ja, ganz ein tolles Spiel. Handgemacht, dauert natürlich, bis das produziert wird, also wir haben es glaube ich im Dezember bestellt oder im November, Ende November, und ist jetzt erst vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen gekommen, also.
Und kostet quanta?
Viel.
Also sind ein paar hundert, ne?
Ja, ist halt handgemacht und ist halt...
Ja, aber ich meine, dafür kriegt man auch was. Also es ist ja bei Crokinole nicht anders.
Genau.
Und kann man sich da auch so Designs aussuchen? Also welche Farben hat?
Standard jetzt ist die Fläche grün, also analog oder ähnlich wie bei der Spielwiese, bei der Filz, genau, ja. Dann gibt es noch in Blau oder naturbelassen, für das haben wir uns entschieden.
Ja, das würde ich auch nehmen, weil ich sehe gerade hier, wir schauen gerade auf so ein Bild, das Grün finde ich irgendwie ein bisschen billig so,
ja.
Optisch.
Es ist ja nicht so hochglanz poliert wie euer Crokinole-Board.
Mhm.
Also das ist eher matt, aber es ist eingelassen.
Das ist das Blaue dann wahrscheinlich
hier. Das ist dann das Blaue, genau.
Das wäre schon mal schöner als das Grün. Aber naturbelassen,
ja,
glaube ich, am schönsten.
Und eben mit der Billard-Variante, also wo du halbe und volle Kugeln dabei hast oder Scheiben.
Ja.
Ja, super lustig. Aber man
ja, braucht halt wirklich Gefühl. Würde vor allem das Snookern mal interessieren, weil es gibt ja häufig Billardtische irgendwo, aber Snookertische gibt es halt selten, weil die sind ja, wenn ich richtig informiert bin, größer eigentlich, ne, als ein Billardtisch.
Ja, genau.
Und ich war noch nie irgendwo, wo ich mal hätte Snooker spielen können. Ich habe es schon ein paar Mal so im Fernsehen verfolgt, weil ich war damals, das war im Zivildienst, da war ich Sanitäter und hatte man halt oft mal ein bisschen Zeit auf der Wache und dann hat da einer von diesen Rettungsassistenten, der da hauptberuflich gearbeitet hat, der hat den ganzen Tag Snooker geguckt und ich dachte mir damals immer, das ist doch so langweilig, wer guckt sich sowas an, und dann habe ich da aber halt einmal mit dem eine halbe Stunde gesessen und der hat mir erklärt, was da eigentlich abgeht. Und an was da jetzt alles so zu bedenken ist, gerade bei dem nächsten Stoß. Und seitdem fand ich das richtig cool und habe das immer mal wieder so, wenn ich reingeseppt habe, bisschen geguckt. Und das ist jetzt die Möglichkeit, das mal zu Hause auszuprobieren.
Genau, Gleis ist
ist natürlich anders.
Kein Vergleich. Ja, also wir haben viel Billard gespielt, also wir gehen auch nach wie vor sehr gern Billard spielen.
Auch Snookern.
Snookern haben wir noch nicht probiert. Es gibt einen Tisch in Salzburg, also das wäre auch jetzt einmal, jetzt wo wir die Regeln kennen.
Ja.
Wir haben uns ja mit den Regeln jetzt beschäftigt durch das Karuka. Wäre es einmal sehr interessant, vor allem, da musst du aber echt schon gut spielen können.
Ja, weil sonst klappt ja gar nichts.
Genau.
Sonst ist es einfach nur zufällig.
Ja.
Alles, ja. Jo, gut, Karuka. Das kannst du nicht mitbringen. Also ich muss nächstes Mal zu dir kommen, glaube ich. Dann spielen wir Marvel United und Karuka. Gut, und dann haben wir ja schon angekündigt, wir haben ein gemeinsames Spiel, das wir auch zusammen gespielt haben. Und es hat uns beiden gut gefallen. Da haben wir gedacht, komm, machen wir das beide gerade als Spiel des Monats. Und zwar haben wir gespielt den neuesten Hit von Wolfgang Warsch in der Edition Spielwiese verlegt. Und es handelt sich natürlich um The Same Game. So, als The Same Game angekündigt wurde, habe ich mich direkt gefreut, weil immer wenn Wolfgang Warsch irgendwas rausbringt, werde ich direkt hellhörig, weil mir eigentlich so gut wie alles von ihm bisher gut bis sehr gut bis extrem gut gefallen hat. Also der enttäuscht nicht, der Mann. Und dann The Same Game klingt auch irgendwie erstmal interessant. Ne?
Auch das Cover, die Grafik.
Genau, auch wenn man noch gar nicht wusste, um was es geht. Und dann habe ich es ein paar Mal besprochen gehört in Podcasts und hab absolut keinen Plan immer noch gehabt, was das eigentlich, wie funktioniert das jetzt? Und trotzdem werde ich es jetzt kurz mal zu erklären versuchen. Also wer noch nicht weiß, wie es geht, ich hoffe, ich kann es euch jetzt klar machen. Es ist so, da liegen in der Mitte Kategorien aus, je nach Level verschieden viele. Am Anfang hat man 6 Stück. Und das sind solche Sachen wie Länge, Material, Aussehen, ich weiß gerade
gar nicht mehr. Verwendungszweck.
Verwendungszweck, Gewicht, solche Sachen. Und dann zieht jeder von uns zufällig eine Zahl, die mit einer dieser Kategorien halt korrespondiert. Die haben die Zahlen von 1 bis 6 dann. Und ich ziehe jetzt eine, sagen wir mal, ich habe jetzt zum Beispiel Aussehen gezogen. So. Und ich nehme was anderes. Ich habe Länge gezogen, okay? Länge. Dann passt mein Beispiel, das Beispiel besser, dass die da auch selber haben. So, und jeder Mitspieler zieht eine Zahl und das kann auch die gleiche Kategorie sein, das wissen wir nicht. Jeder hat eine Kategorie. Dann zieht jeder noch ein Wort von einem Kartenstapel und da habe ich jetzt zum Beispiel, das ist das von der Rückseite des Spiels oder aus der Anleitung, deswegen nehme ich das, Kühlschrank gezogen. So, und jetzt muss jeder von uns mit seinem Wort und seiner Kategorie ein weiteres Wort aufschreiben, das mit dem gezogenen Wort in der Kategorie, die man gezogen hat, übereinstimmt. Jetzt müsste ich also ein Objekt aufschreiben, das in der Länge mit einem Kühlschrank vergleichbar ist. Gleichzeitig darf dieses Wort, das ich aufschreibe, aber in allen anderen Kategorien nicht vergleichbar sein mit dem Kühlschrank. Das heißt, es darf nicht genauso aussehen, es darf nicht genauso schwer sein, es darf nicht den gleichen Verwendungszweck haben und so weiter. Also ich könnte jetzt zum Beispiel im ersten Moment denken, da schreibe ich Kühltruhe auf. Ja? Aber Moment, dann hat das ja den gleichen Verwendungszweck und die gleiche Länge ungefähr. Und das gleiche Aussehen auch noch schlecht. Was mache ich dann? Also ich muss irgendwas finden, was genauso lang ist wie ein Kühlschrank, aber was nicht so aussieht, was nicht den Verwendungszweck hat, nicht dessen Gewicht und so weiter. Und in der Anleitung sagen sie dann als Beispiel halt Yogamatte. Ne? Yogamatte ist ungefähr so lang wie ein Kühlschrank. Es sieht aber ganz anders aus, hat einen anderen Verwendungszweck, wiegt anders, Material ist anders. So, also das passt dann alles. Und dann schreibe ich das auf. Das versuchen alle mit ihren Wörtern genauso zu machen. Und dann sind wir reihum dran. Ist kooperativ, das Spiel. Ich decke meine Sachen auf. Da steht dann Kühlschrank und Yogamatte. Und jetzt müssen die anderen diskutieren, okay, welche der Kategorien hier passt denn nicht? Wo unterscheiden die sich denn? Und dann sagen sie zum Beispiel, ja, hier, also hier Gewicht, ne? Das kann es nicht sein. Kühlschrank ist viel schwerer. Dann, da ist dann so ein Hütchen, hat man da, das über der Nummer steht. Dann deckt man das auf. Und wenn die Zahl da drunter zum, oder man legt vorher, der das Wort auswählt, legt dann so ein Fallenplättchen unter die Kategorie, die zu ihm gehört, ohne dass die anderen sehen. Wenn die da nicht drunter ist, hat man es geschafft und darf das auf so einen Punktetrack stellen, das Becherchen. Dann machen sie die nächste Kategorie. Dann sagen sie vielleicht, Aussehen ist ja auch ganz anders. Machen wir auch weg. Und Material ist auch anders. Und wenn es gut läuft, bleibt halt am Schluss nur noch die Kategorie übrig, die ich ursprünglich gezogen habe. Und wir kriegen dann viele Punkte dafür. Häufig ist es aber auch so, dass es eben nicht so gut läuft und dass irgendwer was aufschreibt und man dann diskutiert, ja, Moment mal, ist jetzt eine Büroklammer, ist die Wichtigkeit für die Menschheit von einer Büroklammer wichtiger oder von einem, was weiß ich, Kugelschreiber? Ja, sind die jetzt gleich oder sind die verschieden wichtig? Ist das die Kategorie, die er meint oder nicht? Bla bla bla. Also es kommen ganz komische Sachen vor. Und ich hoffe, man hat ungefähr verstanden, um was es geht. Max, gefällt dir das Spiel, ja oder nein?
Ja, mir hat's sehr gut gefallen, wirklich. Aber weil ich halt einfach so kommunikative Spiele einfach wirklich gern mag. Ich war bei deiner Erklärung auch verwirrt und ich glaube, es dauert kurz, bis man reinkommt, aber dann, wenn der Knoten mal geplatzt ist, macht es super viel Spaß und viel Laune. Mir hat's am Anfang so ein bisschen erinnert an So Clever, so ungefähr vom Gedanken her, heute halt andersrum. Und die Diskussionen sind einfach herrlich. Und ich, ja, Salz in die Wunde und so. Was gibt's häufiger auf der Welt? Geigen oder Baseballschläger?
Genau, das war nämlich so, da war die, ich weiß gar nicht mehr, ich wollte auf jeden Fall, dass sie sich da ähnlich sein sollten, ne, bei Häufigkeit. Genau. Ich hatte Baseballschläger und habe dann Geige aufgeschrieben. Und wollte, dass ihr auf Häufigkeit kommt, weil ich dachte, die gibt's ungefähr gleich oft. Aber das hat zum Beispiel nicht funktioniert, weil ChatGPT hat euch da ja zugestimmt. Wir haben dann so lange diskutiert, bis wir die künstliche Intelligenz gefragt haben. Ja. Wobei die ja gesagt hat, vermutlich gibt's mehr Baseballschläger, aber man kann es nicht so wirklich eindeutig sagen. Ja. Naja, aber jedenfalls, solche Diskussionen kommen da auf. Oder, was war das andere noch, was wir da letztens hatten? Das war auch sowas komplett Bescheuertes. Naja, egal. Aber jedenfalls in den höheren Leveln kommen dann auch immer weirdere Kategorien dazu, dann ist es nicht nur Länge, Aussehen und Gewicht, sondern auch Verwendungsdauer, Häufigkeit weltweit, Wichtigkeit für die Menschheit, Erklärungsaufwand und so Zeug. Ja, und da kann man sich halt dann köstlich amüsieren, wenn man da sitzt und sich darüber diskutiert, ob jetzt eine Banane einen höheren Erkläraufwand hat als ein Stein oder so, keine Ahnung. Also da kommen die verrücktesten Sachen, über die man noch nie sich Gedanken gemacht hat, muss man dann plötzlich zueinander in Bezug setzen. Ja. Und das ist toll.
Und vielleicht wegen So Clever. So Clever, glaube ich, kannst du wirklich mit 6-7 Leute spielen, ist jetzt nicht das Problem. Bei dem Spiel würde ich halt 3-4 Leute maximal empfehlen, weil sonst zerdiskutierst du dir das einfach alles.
Ja, wobei ich finde, bei dem Spiel hier kann man gut darüber diskutieren. Eben bei So Clever ist es oft schwierig rein, dass man quasi sehen kann, was hat er da eigentlich aufgeschrieben. Das stört, also ich spiele So Clever fast lieber zu zweit oder zu dritt, weil dann kann man sich das nehmen und angucken. Und sonst sitzt man so am Tisch und muss dann den Kopf verrenken und das, aber ich weiß schon, was du meinst. Ja, man kann hier in sehr große Diskussionen ausarten, was aber auch nicht schlimm ist, finde ich. Wenn man Lust darauf hat, kann man es machen. Und aber man ist halt auch öfter dran, wenn es weniger Spieler sind. Ja. Deswegen. Ja, also das ist auch so ein Ding, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das in den Spiel des Jahres-Diskussionen dieses Jahr auf jeden Fall eine Rolle spielen wird. Unter anderem auch deshalb, weil viele der Jurymitglieder es auch sehr positiv besprochen haben. Es ist natürlich wieder mal ein Assoziationsspiel, da gab es schon einige, aber es hat wirklich einen originellen Kniff. Dadurch, dass man diese, es muss in einer Sache gleich sein, aber in ganz vielen anderen nicht gleich. Das ist wirklich cool. Ja. Also macht mir mega Spaß. Hier, Boardgame Geek sagt Komplexität 1. Ja, also ich guck mal gerade, wie viele Leute da abgestimmt haben. Erst okay. 5, aber die Erklärung ist halt Komplexität 2, aber dann das Spiel selber ist nur Komplexität 1. Genau. Da braucht man nicht mehr viel dazu sagen, ist mein Spiel des Monats. Das ist im Moment so mein Go-To-Game, wenn man irgendwie noch so ein, was zum Abschluss braucht oder zum Aufwärmen oder jemand muss noch seinen Burger fertig essen, dann spielen wir schnell eine Runde The Same Game. Und ja, dementsprechend auf jeden Fall einer der Top-Titel bisher für mich in diesem Jahr. Gut, Max, das haben wir ja schnell rumgekriegt. In 40 knappen Minuten. Ja, gibt's noch sonst irgendwas? Wir hören uns bald wieder im Stapel der Schande. Wir haben schon das erste Spiel dafür wieder weggespielt vom Stapel der Schande.
Ja. Weitere Folgen zeitnah.
Genau. Und dann sagen wir schöne Ostern. Heute ist Ostern. Wenn ihr es hört, ist wahrscheinlich schon nicht mehr Ostern, aber dann nachträglich wünschen wir euch frohe Eiersuche oder was auch immer ihr macht. Und ansonsten, wie immer, tschüss und gut Brett.
Ciao.
King Domino.